Guten Morgen. Wir haben heute ein interessantes Thema vor uns, weil es, ja, wir werden es sehen, wir werden es hören, worum es genau geht. Vielleicht könnt ihr nachher mal überlegen, worum es denn eigentlich geht, worum es eigentlich ging, ob man das in einem Satz zusammenfassen kann. Denn mir ist das ein bisschen schwierig gefallen. Überhaupt nicht nur, weil es um ein paar Punkte geht heute, sondern weil die ganze Predigt in erster Linie mich selbst betrifft. Also ich stehe hier nicht als weiser Lehrer, der sagt, so und so soll man das tun, sondern ich bin selbst betroffen. In 1. Thessalonicher 5 steht es, dass wir einander ermahnen sollen, dass wir einander erbauen sollen. Und darum geht es, dass wir uns einander immer wieder helfen, aufhelfen, immer wieder uns darauf hinweisen, wo eigentlich das Ziel liegt. Da mögen manchmal Leute sein, die eine Sache verstanden haben und an der anderen scheitern und dann da Hilfe brauchen. Manchmal brauchen wir alle Hilfe. Und einer merkt, das ist ein wichtiger Punkt, ist auch noch nicht so weit und versucht, die anderen zu tragen im Gebet und dieses Thema dann anzusprechen. Und so soll es auch heute sein. Es geht um Römer 13, die Verse 11 bis 14. Und die möchte ich jetzt erstmal lesen. Und weil wir so wenig Bewegung im Winter haben, können wir ja vielleicht alle dazu aufstehen. In Römer 13, ab Vers 11 heißt es: Und dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen. Dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln, wie am Tag. Nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Neid. Sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Soweit Gottes Wort. Setzt euch bitte wieder hin. Eine komische Stelle, möchte man sagen, die da den Römern geschrieben wird. Und dies sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen. Die Zeit verstehen, ja, da kommen wir ja gleich zu. Was sollen wir tun? Dies sollen wir tun als eine Aufforderung, wo erstmal keiner ausgenommen ist. Aber worum geht es denn da? Die Stelle habe ich bewusst nicht gelesen. Die steht etwas davor. Und bevor ich das sage, wir haben vorhin in einem Lied gesungen: Unfassbar groß bist du, Herr. Gott ist unfassbar. Und gerade haben wir auch gesungen: Unfassbar gut. Aber wie ist Gott eigentlich? Wenn wir mit Menschen über Gott sprechen wollen, er ist unbeschreiblich. Er ist unfassbar. Können wir trotzdem etwas von Gott weitergeben? Wie er ist? Etwas über seine Eigenschaften, über seinen Charakter? Darüber werden wir ein bisschen hören. Denn unmittelbar vor diesem Abschnitt heißt es hier, dass wir einander lieben sollen. Damit ist das ganze Gesetz erfüllt. Das ist eine Zusammenfassung. Es geht ein bisschen weiter. Aber dann heißt es, und dies sollen wir tun, einander zu lieben. Das ist das Ausschlaggebende. Aber was ist überhaupt Liebe? Ich habe versucht, dieser Frage nachzugehen und ich bin gescheitert. Vielleicht, wenn ihr bei euch überlegt, was ist Liebe, dann weiß ich nicht, wie ihr an die Frage rangehen wollt. Was ist Liebe? Was ist das? Ich habe versucht, an der Übersetzung ein bisschen was abzulesen. Da heißt es mündlich von lieb. Es bedeutet Gutes, Angenehmes oder Wertes. Von Liebhaben und Begehren kommt das. Es ist im Allgemeinen eine Bezeichnung der stärksten Zuneigung und Wertschätzung, die ein Mensch einem anderen Menschen entgegenzubringen in der Lage ist. Was ist jetzt Liebe? Sind wir jetzt schlauer? Ist es eine Art Zuneigung? Ist was Angenehmes? Was ist Liebe? In 1. Korinther 13 steht etwas darüber. Aber wenn man genau liest, ich denke, ihr kennt die Stelle, ne? Die Liebe ist langmütig, sie bläht sich nicht auf und vieles. Aber wenn man genau überlegt, da wird nicht gesagt, was Liebe ist, sondern wie Liebe ist. Da wird auch nicht drüber gesprochen, was denn jetzt Liebe ist. Nur die Eigenschaften von Liebe, von Agape, von der göttlichen Liebe, wie es im Grundtext heißt. Das heißt, wenn wir von der Frage herkommen, was ist überhaupt Liebe? Wenn wir schon die Aufforderung kriegen, einander zu lieben, dann können wir uns vielleicht darüber erstmal orientieren und darüber austauschen, wie Liebe ist, wie die Symptome sind. Und das geht zurück. Das geht zurück darauf, dass Gott selbst Liebe ist. Denn Liebe selbst oder Menschen zu lieben, wenn wir dazu die Aufforderung bekommen, das können wir nur, wenn wir diese bekommen haben. Wenn wir verstehen, dass wir geliebt sind, erst dann könnten wir überhaupt den anderen lieben. Also wenn wir dies tun sollen, einander zu lieben, wenn das eine Aufforderung von Gott ist, dann geht das nur, weil er uns dazu befähigt, weil er uns dazu die Kraft gibt, weil er uns zuerst geliebt hat. Genauso steht es in der Bibel drin. Weißt du, dass du geliebt bist? Du ganz persönlich. Dass Gott dich liebt. Das ist ein Punkt, den man selten hört, wenn es um Gott geht. Es geht darum, dass er der Schöpfer ist und ganz viele Eigenschaften. Aber in allererster Linie müssen wir sagen, Gott ist Liebe. Wenn wir davon sprechen, dass Gott, wir haben was, unfassbar groß ist, unfassbar unbeschreiblich, dann dürfen wir ein Wort dafür finden. Gott ist Liebe. Hört man sehr selten in dieser Welt. Aber die Christen sind aufgefordert, einander zu lieben, in dieser Liebe zu bleiben. Und das ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Gott ist noch weit mehr als Liebe. Und wenn wir darüber nachdenken, was genau Gott ist oder wie er ist, dann ist es schön, aus Galater 5 etwas zu lesen. Das möchte ich mal eben tun, weil wir das sicherlich aus anderen Zusammenhängen kennen. Galater 5, Vers 22 wird nämlich Gott beschrieben. Wir beziehen das nicht auf Gott, wir beziehen das in erster Linie auf uns. Da heißt es nämlich etwas von der Frucht des Geistes. Da heißt es, die Frucht des Geistes ist, und dann kommen verschiedene Eigenschaften. Als allererstes steht dort Liebe. Wenn das die Frucht des Geistes ist, wenn das etwas ist, was der Christ, wofür der Christ stehen soll, dann kann er es nur, weil er einen Vater im Himmel hat, der dafür steht. Also Gott ist ein Gott der Liebe. Jemand wurde mal gefragt, worum wird es denn eigentlich in der Welt gehen? Wenn er die Welt unter dem Gesichtspunkt sehen würde, dass Gott alles gemacht hat, worum geht es Gott? Und er kriegt eine interessante Antwort. Es geht um Liebe. Punkt. Wie? In welcher Form? Er hatte viele Fragen. Damit hat er sich dann beschäftigt. Aber um es überhaupt erstmal auf den Punkt zu bringen, Gott ist ein Gott der Liebe. Das wird von keiner Religion hier auf Erden gesagt. Die Christen sollten es sagen, weil es ziemlich deutlich in der Bibel steht. Und sie sollten es leben. Gott ist ein Gott der Liebe. Gott ist ein Gott der Freude. Verstehen wir Gott so? Und auch auch ein Gott des Friedens. Und es geht noch ein bisschen weiter. Wenn wir darüber sprechen, dass Gott unfassbar ist, dann stimmt das in gewisser Weise. Auf der anderen Seite ist Gott ein Gott der Liebe. Und das ist etwas, was wir in Worten ausdrücken dürfen. Nicht nur das, sondern was wir auch durch Taten der Menschheit geben dürfen. Da gab es eine Demonstration, das war in einem anderen Land. Da hat eine christliche Organisation demonstriert gegen, wenn man das so sagen kann, gegen die Homosexualität. Sie hat deutlich auf den Plakaten geschrieben, Gott hasst Homosexualität, glaube ich. Und sie ist demonstrierend durch die Straßen gelaufen. Und da gab es einen anderen, der hatte von Gott auf dem Herzen, Liebe weiterzugeben, mit den Menschen zu beten, freundlich zu sein, mit den Menschen zu sprechen. Zwei Christen, die die Menschen erreichen wollten. Und dann kamen diese beiden Gruppen, was heißt Gruppen? Das war nur einer und das andere war eine ganze, waren 100 Leute. Und dann hat er sich etwas überlegt. Er wurde mit Kameras begleitet. Und dann hat er innegehalten, hat er gesagt, was soll ich jetzt hier eigentlich machen? Diese Menschen stehen für den Maßstab Gottes, dass Gott Homosexualität hasst. Aber sie treten so energisch auf, ob die Menschen damit erreichen. Wie gehe ich jetzt als Christ damit um? Das sind ja wahrscheinlich auch Christen. Und da hat er das Gespräch gesucht. Das war interessant. Er sprach mit denen darüber und hatte nachgefragt, sind durch eure Aktion jemals Menschen zum Glauben gekommen? Sind sie zum Nachdenken gekommen, weil ihr für die Maßstäbe Gottes steht? Und da sagte jemand, ich mache das seit über 10 Jahren. Nicht ein Gespräch, nicht eine Person, die gläubig geworden ist. Und dann haben die miteinander gebetet. Der auf die Straße ging, um mit den Menschen zu reden, zu beten, der hatte gerade eben noch ein Gespräch gehabt. Der war mit den Menschen im Gespräch. Warum? Weil er die Liebe Gottes weitergeben wollte. Gott steht für Maßstäbe, aber er steht in allererster Linie für Liebe. Als Jesus hier auf dieser Welt war, hat er natürlich sich eingesetzt für das Gute und Richtige, aber er hat die Liebe Gottes weitergegeben. Er hat natürlich das Schlechte verurteilt und hat auch den Menschen immer wieder gesagt, ihr sollt nicht sündigen. Aber er hat die Liebe Gottes weitergegeben, die Menschen sind gesund geworden, er hat sich Zeit für Gespräche genommen, er hat mit den Menschen zusammen gebetet, er hat sie versorgt. Wenn man fragen würde, wofür steht Jesus denn? Dann wissen wir würden sagen, er steht für die Liebe Gottes in Person. So kam Jesus rüber und bei den Menschen an. Und so sollen auch wir Christen ankommen, bei den Menschen um uns herum. Bist du derjenige, der auf der Arbeit als derjenige angesehen wird, der immer was zu sagen hat und immer am Meckern ist, weil die Welt um uns herum so schlecht ist? Dann liegst du vielleicht ganz gut und vielleicht auch ganz richtig. Aber wie möchte Gott, dass wir erscheinen? Wir sollen einander lieben. Wir sollen diese Liebe, die Gott für diese Welt hat, leben. Zum Ausdruck bringen. Mit unseren Gedanken, mit unseren Worten, mit unseren Werken füllen. Denn Liebe ist jetzt erstmal nur ein Wort. Wenn wir versuchen zu erfassen, was ist Liebe? Ich bin gescheitert. Vielleicht kommt ihr ja ein bisschen weiter. Wie Liebe ist, das können wir sehen. Da könnten wir fragen, wie sind denn die Christen? Sind sie so, wie es in 1. Korinther 13 steht? Denn es ist ja so, dass wir unsere Menschen beeinflussen, die Menschen um uns herum. Sei es in der Schule, sei es auf der Arbeit, sei es im Studium. Überall sehen uns die Menschen und wir haben mit Menschen zu tun. Welche Werte geben wir weiter? Freundlichen Leuten guckt man eher ins Gesicht. Mit denen ist man lieber zusammen als Menschen, die immer nur mürrisch sind. Das hat einen Grund, weil man sich selbst daran orientiert. Manchmal sagen wir, dass Konservative konservieren, also so wie so eine Konservendose. Das hat genau diesen Grund. Wir beeinflussen unsere Umwelt. Salz und Licht zu sein, wie Gott es gesagt hat, hat doch eine Bewandtnis. Jesus hat nicht gesagt, ihr sollt sein wie eine Tasse oder sowas. Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht dieser Welt. Das strahlt hinaus, dass die Menschen es sehen, sich daran orientieren können. Ihr seid das Salz dieser Welt. Etwas, was anderes konserviert. Etwas, was das aufhält, dass es nicht so schnell verrottet. Wir haben also eine, ungewollt oder gewollt, eine Aufgabe. Dadurch, dass wir so sind, wie wir sind. Jetzt ist nur die Frage, sind wir so richtig? Gehen wir das Thema richtig an? Als der Daniel aus dem Alten Testament in der Bibel in die Löwengrube geworfen wird, Da war der Darius derjenige, der am nächsten Tag und schon vorher den Daniel bezeichnet hatte als jemand. Wie sagt er das? Er kam am nächsten Tag hin und sagte, Daniel, der du deinem Gott ohne Unterlass dienst, hat er dich gerettet. Das war klar, dem König war klar, du dienst deinem Gott. Wissen das die Menschen von uns? Können die das zuordnen? Wissen die, warum wir so denken, wie wir sind? Und wie wir handeln, wie wir leben? Bei Daniel war es klar, bei uns heute vielleicht manchmal nicht mehr. Aber es geht auch gar nicht so sehr darum, was das jetzt bedeutet in der Auswirkung. Wenn du auf der Arbeit derjenige bist, der immer ehrlich ist, bist du dafür bekannt? Wenn du auf der Arbeit derjenige bist, der alles besser weiß, oder ist vielleicht schlecht, der sich für einige Maßstäbe einsetzt, die in der Welt nicht mehr so gelten, bist du dafür bekannt? Oder bist du jemand bekannt, den es um Liebe geht, der eine Motivation hat, die man erkennen kann? Also geht es um die Symptome, die Auswirkung von deiner Liebe zu Gott? Oder geht es um deine Liebe zu Gott? Jemand hatte das mal so gesagt, wenn du ein Schiff bauen willst, da kannst du jetzt viel tun. Du kannst jede Menge machen. Du kannst Männer anheuern, du kannst Geld in die Hand nehmen, du kannst viel versuchen, aber die clevere Art, ein Schiff zu bauen, ist anders. Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeiten einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Sprich mit ihnen über das Ziel. Und dann werden sie sich Gedanken über den Weg machen. Wenn wir über Symptome sprechen, wenn wir darüber sprechen, dass es doch nicht in Ordnung ist, wenn man lügt, dann sind das alles Symptome. Die Menschen um uns herum müssen verstehen, dass sie geliebt sind von Gott. Dass sie selbst zu der Frage kommen, wer ist eigentlich Gott? Was will er? Und dann sich selbst darauf einlassen. Jetzt sind wir oft so clever schon und sagen, ja, wir lieben ja Gott. Und in der Bibel stehen einige Punkte dazu, die ich jetzt einfach mal sagen möchte. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber er hasst seinen Bruder, er hasst seine Geschwister, dann ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und an anderer Stelle, daran wird jedermann erkennen, sagt Jesus, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Da steht nicht, wenn ihr freundlich miteinander umgeht oder wenn ihr dem anderen zuvorkommend dient, sondern wenn ihr Liebe untereinander habt. Und die Aussage im 1. Johannes 4, Vers 8 ist deutlich, wer nicht liebt, der hat Gott überhaupt nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Um diesen Punkt muss es gehen, dass Gott Liebe ist. Gott ist unfassbar. Gar keine Frage, aber Gott ist. Wir können ihn beschreiben, Gott ist Liebe. Und das sollte unser Maßstab, unser Motivator für alles sein. Dass wir die Menschen dahin ziehen, dass sie geliebt sind. Jeder möchte geliebt sein. Das fängt bei Kindern an. Wenn sie versuchen, mit ihren Eltern klarzukommen und irgendwie zu zeigen, guck mal, sie kriegen es doch hin. Das machen sie manchmal ganz besonders, weil sie geliebt werden möchten. Sie möchten in den Arm genommen werden. Sie möchten hören, dass sie geliebt sind. Sie möchten es sehen, sie möchten es fühlen. Und wenn ein Kind das weiß, dann ist es ganz sicher in dieser Welt. Ganz sicher, egal wo es ist. Es gibt so Kinder, die können sich von dem Elternhaus relativ gut absondern, weil sie wissen, sie können immer zu den Eltern kommen. Die Eltern sind da, die Eltern lieben sie. Das wissen die, tief in ihrem Herzen. So müssen wir über Liebe sprechen. So müssen wir verstehen, dass wir geliebt sind. Dass die Menschen um uns herum verstehen müssen, dass sie geliebt sind. Und da lohnt es sich manchmal vielleicht gar nicht über einzelne Punkte zu reden, über Symptome, über die Folgen davon, dass man geliebt ist. Was das denn bedeutet? Sondern immer wieder zum Kern durchzukommen. Mit den Menschen darüber zu sprechen, dass sie geliebt sind von Gott, ist manchmal schwierig. Die Menschen sind oft heute abgelenkt. Wir wissen das, oder einige auch gerade, die schon lange dafür beten, ihre Arbeitskollegen oder in der Schule auch, dass die Menschen erreicht werden. Man kann nicht jedes Gespräch in dieselbe Richtung führen, aber wir leben es vor durch unser Handeln und sollten es vorleben. Deswegen sagt der Paulus hier, das sollen wir tun. Wir sollen in dieser Liebe leben. Wenn die Christen für etwas bekannt sind, dann sollten sie genau dafür bekannt sein, dass sie einander lieben. Daran wird, Jesus sagte, daran werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr meine Nachfolger seid, weil ihr in dieser Liebe lebt. Und Gott ist Liebe. Wir können nur Kinder von Gott sein oder Kinder Gottes sein, wenn wir seine Maßstäbe und seine Motivation doch hier in diese Welt tragen. Wir können ihn doch nur nachfolgen, wenn wir so leben wie er. Und er, Gott hat diese Welt geliebt. Das wissen wir. Im Römer 13 heißt es deswegen ganz am Anfang, und dies sollen wir tun. Wir sollen einander lieben. Das ist das Wichtigste. Dann würden viele, viele Probleme innerhalb von Geschwistern, innerhalb von Gemeinden ganz von alleine gelöst werden. Und das sollen wir tun, steht es hier jetzt, als solche, die die Zeit verstehen. In welcher Zeit leben wir denn? Ich war gestern mit meinen Kindern auf einem sehr großen Volksfest, oder genannt Kirmes für viele. Ich bin da drüber gegangen. Gut, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig, aber ich selbst habe nicht mehr so die Ambition zu sagen, das ist etwas Wichtiges, da muss ich hin. Aber diesmal ging ich darüber und habe mir die Menschen angeguckt, die da sind. Ich habe festgestellt, viele Menschen, die wollen unterhalten werden. Die wollen ihren Spaß haben. Aber sie sind alle auf der Suche nach irgendetwas, was sie nicht haben. Was sie nicht auch nicht dort bekommen. Dann fahren sie einmal Karussell, sind glücklich, jaha. Und dann sind sie zu Hause, sind sie wieder einsam. Dann wissen sie immer noch nicht, dass sie geliebt sind. Sie können sich den Bauch vollstopfen, ja, und denken, ah, wenigstens etwas. Auch das vergeht wieder. Wenn jemand weiß, dass er von Gott geliebt ist, ich glaube, dann lebt er ganz anders hier. Dann hat er ganz andere Vorstellungen davon. Aber wir leben in einer Welt, sagt die Bibel ziemlich deutlich, in der es an der Zeit ist, aufzuwachen. Wie heißt es dort? Es ist nämlich schon die Stunde da, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Es ist so, dass der Herr Jesus bald wiederkommt. Und aus vielen Stellen und aus vielen Symptomen oder aus vielen Punkten, die wir um uns herum sehen, können wir sagen, wir sind die Generation, die die Entrückung erleben wird. Wir sind die Generation, die da sein wird, wenn Gott wiederkommt. Gott sagt das ganz deutlich. Bald ist er da. Und wir müssen so leben. Wir müssen so leben, als ob der Herr zu unserer Zeit wiederkommt. Deswegen schreibt Paulus schon dort, wir sind näher dran, als da, wo wir gläubig worden sind. Jetzt im Moment glauben wir, eines Tages werden wir ins Schauen übergehen. Wenn der Herr Jesus wiederkommt, werden wir ihn sehen. Dann ist das Glauben vorbei. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist das Schöne. Aber die Zeit, in der er kommt, wird dunkel sein. Jesus hat uns nicht im Unklaren darüber gelassen. Als die Jünger als Jesus mit den Jüngern dort war und die Soldaten kamen, da waren die Soldaten überrascht. Nein, Soldaten nicht. Die Jünger waren überrascht. Die Soldaten hatten einen ganz klaren Auftrag. Aber der Petrus und die ganzen anderen Jünger, wie sie da standen, wussten die, was kam? Jesus hat es ein paar Mal gesagt, ich werde sterben. Aber wenn wir das so lesen, dann merken wir, haben die das so richtig verstanden? Die waren erschrocken, als die Soldaten da waren. Sie sind abgehauen. Auch mit Recht. Wir wissen, was kommt. Der Herr hat uns eingeweiht. In die ganzen Punkte, die vor uns liegen. Und so hat er schon damals gesagt, dass die Zeit ziemlich dunkel sein wird. Wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann heißt es an einer Stelle, er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Es gibt eine andere Stelle, da wird von 10 Jungfrauen gesprochen. Und der Bräutigam kommt um Mitternacht. Zur dunkelsten Stunde. Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse, haben wir gelesen. An anderer Stelle heißt es, in den letzten Tagen werden schlimme Zeiten eintreten. Also wenn wir davon sprechen, dass der Herr bald wiederkommt, dass die Menschen geliebt sind, dann müssen wir auch die Zeit verstehen, in der wir leben. Genauso wie es hier steht. Und wir leben in einer Zeit, die sich um alles andere kümmert, aber nicht um Gott. In der die Kriminalität sehr hoch ist. Gestern hat einer versucht, bei uns einzubrechen. Unten, also eine Etage tiefer. Wir haben das gesehen, wir haben es gehört, wir haben entsprechend reagiert. Gut, er war weg. Die Kriminalität wird immer weiter steigen. Wir lesen immer mehr Fälle, wir schlagen die Zeitungen auf und wir merken, das ist doch nicht normal. Es geht immer weiter. Genau das hat Gott schon vorhergesagt. Es wird immer schlimmer. Und diese Zeit müssen wir verstehen. Wer glaubt heutzutage, den Fernseher anzumachen und die Wahrheit zu hören, der ist auf eine sehr große Lüge reingefallen. Selbst die Nachrichten, was soll das? Das ist ein Abwasserkanal, mehr ist das nicht. Das ist wirklich, ja. Gott möchte, dass wir uns nicht hier an dieser Welt hängen, sondern dass wir uns an ihn hängen. Dass er in unser Leben kommt und er der prägende Faktor ist. Und dass wir den Menschen hier in der Art und Weise, wie wir sie erreichen können, von dieser Liebe erreichen können. Das Ganze ist nicht leicht. Wir haben gerade gelesen, wir sollen vom Schlaf aufwachen. Hier schreibt Paulus an Gläubige. Gläubige, die eingeschlafen sind. Gläubige, die sich von der Welt haben vielleicht einlullen lassen. Die gemerkt haben, oh, das ist ja gar nicht so schlecht hier in dieser Welt. Gott möchte, dass wir wach werden. Er hatte im Garten Gethsemane seinen Jüngern gesagt, seid wach oder wachsam und betet. Diese Haltung möchte Gott, dass wir diese leben. Dass wir uns bewusst sind, in welcher Zeit wir leben. Und dass wir gerade deswegen umso mehr noch diese Liebe weitergeben, die Gott uns gegeben hat. Deswegen heißt es hier dann auch, die Nacht ist vorgerückt, aber der Tag ist nah. Die Zeit mag hier immer schlimmer werden, aber unser Herr kommt bald. Das ist doch eine Hoffnung, die wir haben dürfen. Deswegen lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Es ist im Grunde genommen etwas wie ein Heeresführer, der jetzt vor seiner Gruppe hergeht und den Leuten sagt, was sie zu tun haben sollen, der sie motiviert. Ich schreie jetzt hier nicht so rum, wie ein solcher das tun würde, aber genau so müssen wir uns das vorstellen. Gott ermutigt uns, jetzt schmeißt die Sachen weg, beschäftigt euch endlich mit dem Richtigen und werdet wach, versteht, in welcher Zeit ihr lebt und versucht, diese Liebe weiterzugeben. Tut es. Denn ein Leben mit mir, sagt Gott, hat Auswirkungen, muss Auswirkungen haben. Deswegen heißt es hier, in den letzten beiden Versen, lasst uns anständig wandeln, wie am Tag, und nicht in Unzucht, Ausschweifungen, in Streit und in Neid. Paulus schreibt an einer anderen Stelle, dass unter Christen gewisse Sachen gar nicht erst erwähnt werden sollten, weil es sich nicht gebührt. Die Christen haben viel vergessen. Wir haben viel vergessen. Wir sollen anständig wandeln. Das Leben mit Gott muss eine Auswirkung haben. Stellt euch mal vor, ihr würdet jemanden sehen, der todkrank ist, der vielleicht mit einem Rollator unterwegs ist, mit einer Sauerstoffflasche, der ganz bleich ist, der wirklich so ganz mickrig über die Straßen läuft. Und dann sagt jemand zu ihm, seht ihr, das ist unser Gesundheitsminister. Da würdet ihr sagen, das ist aber jetzt merkwürdig. Stellt euch mal vor, ihr würdet einkaufen gehen und da sitzt ein Bettler. Da kommt ein anderer und sagt, ja, das ist unser Finanzminister. Da würde ich sagen, das passt doch irgendwie gar nicht. Ein Gesundheitsminister sollte doch relativ gesund sein. Ein Finanzminister sollte doch irgendwie klarkommen mit seinen Finanzen. Und wie sollte ein Christ leben? Als Christ zu leben, sich von Gott geliebt zu wissen, muss eine Auswirkung haben. Äußerlich vielleicht nicht so viel, aber es wird sichtbar sein. Daran wird jeder Mann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Jeder wird es erkennen, nicht weil sie die schicksten Leute sind, nicht weil sie immer nur freundlich sind, weil sie geliebt sind und diese Liebe weitergeben. Deswegen lasst uns nicht gucken, dass wir über die Konsequenzen nachdenken. Was heißt es denn, wenn wir geliebt sind, dass wir immer ehrlich sind, dass wir freundlich sind, dass wir gut gekleidet sind? Was soll das denn? Nein, lasst uns immer wieder zu dem Herzen Gottes vordringen. Er ist Liebe. Wir sind geliebt, wir dürfen uns geliebt wissen und das muss eine Auswirkung haben. Paulus sagt, wir leben in einer schlimmen Zeit. Deswegen ist es Zeit aufzuwachen. Ganz zum Schluss geht es eben darum, zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt nicht das Fleisch bis zur Begierde. Den letzten Teil habe ich ein bisschen schwierig verstanden. Ich habe lange darüber nachgedacht, was das überhaupt bedeuten soll. Man soll hier nicht alles in dieses Fleisch investieren. So steht es da, ja. Ich bin da zu dieser Affenfalle gekommen. Ich weiß gar nicht, ob ihr die Affenfalle kennt. Einige von euch vielleicht. Das fand ich ziemlich interessant. Es gibt in Indien vornehmlich, gibt es sogar den Job oder einige Leute, die versuchen, Affen zu fangen. Und die haben eine ganz gute Strategie entwickelt. Ganz einfach. Sie nehmen ein paar Nüsse und streuen die auf den Boden. Und dann nehmen die auch ein paar Nüsse und tun die in so einen Topf rein. Ein Topf, den man irgendwo angebunden hat, der auch nur so eine ganz kleine Öffnung hat. Und der Affe kommt, sieht die Nüsse, frisst sie und merkt, da drin sind auch noch welche. Und dann fasst er da rein. Und dann merkt er, da sind Nüsse. Und die will er jetzt rausziehen. Und das geht nicht mehr. Denn wenn er die Hand zu einer Faust macht, kommt er nicht mehr raus. Und dann wird er laut. Lauter und lauter, sodass die Leute, die ihn fangen wollen, das hören. Zu ihm kommen und ihn mitnehmen können. Der wehrt sich, der schreit, der macht alles Mögliche. Aber der kommt nicht auf die Idee, loszulassen. Er könnte so leicht loslassen und wäre frei. Aber das schafft er nicht. Das schafft er nicht, weil er will das unbedingt haben. Wie leben wir in Bezug auf diese Welt? Sind wir bereit, loszulassen? Sind wir bereit, uns auf die Zukunft zu konzentrieren, auf Gott zu konzentrieren? Oder halten wir hier krampfhaft fest? Wir wollen keine Ahnung, was alles haben. Sind die Maßstäbe dieser Welt uns so wichtig oder Gottes Maßstäbe? Lasst uns nicht versuchen, an diesem Irdischen festzuhalten. Und das ist im Grunde genommen dieser Schluss. Versucht nicht, alles hier im Fleisch auszureizen. Was soll das? Wir haben eine ganz andere Bestimmung. Schaffen wir es, loszulassen? Oder halten wir krampfhaft fest? Unsere Liebe, wozu Gott uns auffordert, dies sollen wir tun, so heißt es ganz am Anfang. Die ist die Antwort eigentlich auf die dunkle Zeit dieser Welt. Die Welt um uns herum ist dunkel. Ich denke, darüber haben wir einiges gehört. Und die einzige Chance, wie die Menschen erreicht werden können, ist über diese Liebe Gottes. Wir Christen haben das Privileg, die Zeit zu verstehen. Gott hat uns einiges gesagt, was kommen wird. Wir dürfen verstehen, wie diese Welt hier tickt, weil Gott uns viel verraten hat. Aber wir dürfen vor allen Dingen verstehen, dass wir geliebt sind. Und danach müssen wir erstmal einen Punkt machen. Das müssen wir für uns erstmal verstehen. Weißt du, dass du geliebt bist? War eine meiner ersten Fragen. Diese Frage musst du für dich beantworten. Wenn du sagst, ja, ich weiß es. Es ist eine bedingungslose Liebe. Es ist die Agape. Und wenn man das verstanden hat, dann ist klar, dass wir einander lieben sollen. Dass wir diese Liebe weitergeben sollen. Dass wir Jünger Jesu sein sollen. Und Jesus hat diese Liebe in diese Welt getragen. Lasst uns dafür stehen. Dass die Menschen an uns erkennen, dass Gott die Welt liebt. Dass wir uns untereinander lieben. Wie Gott uns geliebt hat. Gott hat uns zuerst geliebt. Und deswegen könnten wir hier über viele schreckliche Sachen reden, wie sie in der Welt gerade stattfinden. Die Welt wird noch schlimmer, das sagt die Bibel. Aber lasst uns die Antwort darauf sein. Lasst uns der Welt die Antwort geben. Diese Menschen um uns herum möchten geliebt werden. Sie fassen es vielleicht nicht in diese Worte. Aber dein Schulkollege im Studium oder dein Arbeitskollege, dein Nachbar, auch er möchte von Gott geliebt werden. Auch Gott liebt ihn. Und Gott möchte ihn erreichen und dafür möchte er dich und mich gebrauchen. Amen.